Herzlich willkommen zum Kulturkurier, dem Kulturpodcast im Bürgerportal. Corona verhindert, dass Sie zur Kultur kommen. Daher liefern wir Ihnen Bergisch Gladbachs Kultur frei Haus.
Claudia Timpner liest Die Kuh, die weinte von Ajahn Brahm. Buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück. Zwei mangelhafte Backsteine. Nachdem wir 1983 das Land für unser Kloster gekauft hatten, waren wir völlig pleite, steckten bis zum Hals in Schulden. Auf dem Grundstück selbst stand kein einziges Haus, nicht einmal ein Schuppen. In den ersten Wochen schliefen wir auf alten Türen, die wir billig auf dem Schuttabladeplatz erstanden hatten. Mit untergelegten Backsteinen wurden diese Türen zu Betten, wobei wir als Mönche eines Waldklosters natürlich auf Matratzen verzichteten. Wir waren arme Mönche, aber wir brauchten ein Dach über dem Kopf. Bauarbeiter konnten wir uns nicht leisten. Schon die Kosten für das Material waren ja kaum aufzubringen. Also musste ich das Bauen von Grund auf erlernen. Wie man ein Fundament legt, betoniert, mauert, ein Dach zimmert und sanitäre Einrichtungen einbaut. Eben alles, was zum Bau gehört. Mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hatte mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Doch im Verlauf einiger weniger Jahre wurde ich zu einem recht geschickten Bauarbeiter. Und mein Team nannte mich bald schon BBC, Buddhistische Baucompany. Der Anfang war allerdings außerordentlich mühsam. Dem Außenstehenden mag Mauerarbeit leicht erscheinen. Man pappt etwas Mörtel auf den Stein, setzt ihn an seine Stelle und klopft ihn ein bisschen fest. Wenn ich aber leicht auf eine Ecke schlug, um eine ebene Oberfläche zu erhalten, stieg eine andere Ecke nach oben. Kaum hatte ich auch diese festgeklopft, tanzte auf einmal der ganze Stein aus der Rolle. Behutsam brachte ich ihn also wieder in die richtige Position, um gleich danach festzustellen, dass die erste Ecke schon wieder hochragte. Es war zum Verzweifeln. Als Mönch verfügte ich natürlich über viel Geduld und Zeit, so viel wie ich brauchte. Ich gab mir also große Mühe, jeden Backstein perfekt einzupassen. Ganz gleich, wie viel Zeit ich dafür benötigte. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer meines Lebens fertiggestellt. Voller Stolz trat ich einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Erst da fiel mir auf, es durfte doch nicht wahr sein, dass zwei Backsteine das Regelmaß störten. Die anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden, aber diese zwei saßen ganz schief in der Mauer. Ein grauenvoller Anblick. Zwei Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden, also konnte ich diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauer niederreißen oder in die Luft jagen und neu anfangen dürfte. Nein, erwiderte der Abt. Die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist. Als ich die ersten Besucher durch unser neues Kloster führte, vermied ich es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen. Ich hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa 3 oder 4 Monate später wanderte ich mit einem Gast über unser Terrain und plötzlich fiel sein Blick auf meine Schandmauer. Das ist aber eine schöne Mauer, bemerkte er wie nebenbei. Sir, erwiderte ich überrascht, haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen oder einen Sehfehler? fallen Ihnen denn nicht die zwei schief eingesetzte Backsteine auf, die die ganze Mauer verschandeln? Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer, zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. Ja, sagte er, ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine. Aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine. Ich war überwältigt. Zum ersten Mal in 3 Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steine auch noch andere Backsteine. Oberhalb und unterhalb. Zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten befanden sich perfekte Steine, ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die schlechten Steine bei weitem. Bis dahin hatte ich ausschließlich auf meine beiden Fehler mich konzentriert und war den anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen. Doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon recht. Es war wirklich eine sehr schöne Mauer. Jetzt, 20 Jahre später, steht sie immer noch. Und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. Viele Menschen beenden eine Beziehung oder reichen die Scheidung ein, weil sie bei ihrem Partner nichts anderes mehr sehen als 2 mangelhafte Steine. Viele leiden an Depressionen. Manche hegen sogar Selbstmordgedanken, weil sie nichts anderes als 2 mangelhafte Steine in sich erkennen können. In Wahrheit gibt es jede Menge guter Steine, perfekter Steine, oberhalb und unterhalb unserer Fehler, zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten. Aber manchmal können wir sie einfach nicht sehen. Stattdessen konzentriert sich unser Blick ausschließlich auf die Fehler. Wir schauen auf den Makel und überlegen, wie wir ihn entfernen können. Und leider vernichten wir auf diese Weise so manche schöne Mauer. Jeder von uns hat 2 mangelhafte Steine. Aber die perfekten Steine sind so viel zahlreicher. Haben wir dies erst einmal erkannt, sieht die Welt schon viel besser aus. Wir können dann nicht nur mit uns selbst und unseren Fehlern in Frieden leben, sondern auch das Zusammensein mit einem Partner genießen. Ich erzähle diese Anekdote oft. Irgendwann einmal sprach mich ein Baumeister darauf an und verriet mir ein Berufsgeheimnis. Wir machen bei der Arbeit immer wieder mal Fehler, sagte er. Aber unseren Kunden erklären wir, dass es sich dabei um eine besondere Eigenheit handelt, wodurch sich dieses Haus von den anderen in der Nachbarschaft unterscheidet. Und dafür berechnen wir dann ein paar tausend Dollar extra. Manche besondere Eigenheit an Ihrem Haus galt wahrscheinlich auch ursprünglich als Fehler. Doch was Sie selbst, in sich selbst, an Ihrem Partner oder überhaupt am Dasein als Makel betrachtet haben, kann sich zu einer besonderen Eigenheit wandeln. Eine Eigenheit, die Ihr Leben bereichert. Sie sollten nun endlich aufhören, sich ausschließlich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren. Das Gesetz vom Karma. Im Westen missverstehen die meisten Menschen das Gesetz vom Karma. Sie halten es für reinen Fatalismus, nachdem man für eine unbekannte Tat in einem längst vergessenen früheren Leben zum Leiden im jetzigen Dasein verdammt ist. Warum es nicht so ist, sollte folgende Geschichte veranschaulichen. Zwei Frauen backen einen Kuchen. Die erste Frau hat klägliche Zutaten. Sie muss aus dem alten weißen Mehl erst einmal die Maden entfernen. Die schwer cholesterinhaltige Butter ist schon fast ranzig und aus dem weißen Zucker muss sie braune Klümpchen entfernen, weil irgendjemand einen nassen Kaffeelöffel in die Dose gesteckt hat. Als Obst stehen ihr nur uralte, steinharte Rosinen zur Verfügung. Ihre gesamte Küchenausrüstung stammt aus einer Zeit lange vor dem Weltkrieg. Vor welchem mag dahingestellt sein? Die andere Frau verfügt über die feinsten Zutaten. Ihr Bio-Vollkornmehl ist frisch gemahlen und garantiert nicht gentechnisch verändert. Ihr steht reine cholesterinfreie Margarine zur Verfügung. Bester Rohrzucker und sie kann sich jede Menge frischer Früchte aus ihrem Garten holen. Natürlich arbeitet sie in einer hochmodernen Küche, die mit den praktischsten Geräten ausgerüstet ist. Welche der beiden Frauen backt also den besseren Kuchen? Es kommt sehr oft vor, dass Menschen mit den besten Zutaten nicht den besten Kuchen backen. Schließlich geht es beim Backen um mehr als nur die Ingredienzien. Manchmal steckt der Mensch mit den kläglichen Zutaten so viel Mühe, Liebe und Sorge in den Backvorgang, dass sich sein Kuchen als der leckerste erweist. Nur eins zählt wirklich: wie wir mit den Zutaten umgehen. Einigen meiner Freunde sind schreckliche Zutaten zu Arbeit an diesem Leben mitgegeben worden. Sie wurden in eine arme Familie geboren, als Kinder misshandelt, waren nicht gut in der Schule, behindert, nicht in der Lage, Sport zu treiben. Doch die wenigen Eigenschaften, über die sie verfügten, setzten sie so großartig ein, dass ein wundervoller Kuchen herauskam. Für diese Menschen habe ich große Bewunderung übrig. Andere Freunde sind mit den besten Zutaten für die Arbeit an ihrem Leben in die Welt gekommen. Sie entstammten wohlhabenden und liebenden Familien, brachten vorzügliche Schulzeugnisse nach Hause, waren große Sportler, sahen gut aus, waren beliebt. Und dennoch vergeudeten sie ihr junges Leben mit Drogen oder Alkohol. Die Hälfte des Karmas besteht aus den Zutaten, mit denen wir arbeiten müssen. Die andere Hälfte, die entscheidendere, besteht aus dem, was wir in diesem Leben daraus machen. Die Kuh, die weinte. Als ich einmal etwas früher zum Meditationsunterricht in die Haftanstalt kam, wartete ein Gefangener auf mich, den ich zuvor noch nie gesehen hatte. Er war ein Hühne mit wildem Haar und Bart und jeder Menge Tätowierungen auf den Armen. Die Narben in seinem Gesicht verrieten mir, dass er schon so manchen Streit ausgefochten hatte. Er sah so furchterregend aus, dass ich mich fragte, warum ausgerechnet dieser Kerl das Meditieren erlernen wollte. Er war so gar nicht der Typ dafür. Aber darin hatte ich mich gründlich geirrt. Er erzählte mir von einem Vorfall, der ein paar Tage zuvor geschehen war und der ihn höllisch erschreckt hatte. Mit starkem irischen Akzent erzählte er mir von seiner Kindheit in den brennenden Straßen von Belfast. Als Siebenjähriger war er zum ersten Mal Opfer einer Messerstecherei geworden. Ein älterer Schüler, ein bekannter Schläger, forderte ihn auf, das Geld herauszurücken, das er fürs Mittagessen von zu Hause mitgebracht hatte. Der kleine Junge weigerte sich. Der Ältere zog ein langes Messer und stellte die Frage noch einmal. Der Kleine glaubte, dass der andere nur blüffte und lehnte wieder ab. Ein drittes Mal fragte der Schläger nicht. Er trieb einfach das Messer in den Arm des Siebenjährigen, zog es dann wieder heraus und ging ungerührt davon. Der Mann erzählte mir, dass er völlig geschockt das Schulgebäude verließ und zum Haus seines Vaters in der Nachbarschaft rannte. Blut strömte seinen Arm hinunter. Sein arbeitsloser Vater sah sich die Wunde kurz an und ging dann mit seinem Sohn in die Küche. Aber nicht etwa, um die Wunde zu verarzten. Der Vater zog eine Schublade auf, ergriff ein großes Küchenmesser, drückte es seinem Sohn in die Hand und forderte ihn auf, zur Schule zurückzukehren und damit den anderen Jungen zu stechen. So war er erzogen worden. Wenn er nicht so groß und stark geworden wäre, hätte er wahrscheinlich schon vor langem das Zeitliche gesegnet. Diese Haftanstalt war eine Gefängnisfarm. Häftlinge mit kurzen Strafen und jene, die nach einer langen Freiheitsstrafe kurz vor der Entlassung standen, sollten dort auf das Leben danach vorbereitet werden. Aber im Gegensatz zu den anderen Farmen betrieb dieser Gefängnisbauernhof auch seinen eigenen Schlachthof. Jeder Häftling musste einen Job auf der Farm übernehmen. Es war nicht zu übersehen, dass sich die Insassen um die Arbeit im Schlachthof rissen. Sie war vor allem bei den gewalttätigen Männern äußerst beliebt. Männer, die besonders gern die Arbeit des Abschlachtens verrichteten. Um diesen Job musste man regelrecht kämpfen. Der Mann beschrieb mir den Schlachthof. Es gab starke Gitter aus Edelstahl, die am Eingang weit auseinandergesetzt waren, aber innerhalb des Gebäudes immer näher zusammenliefen, bis sie manchmal so schmal waren, dass nur ein Tier hindurchpasste. Neben diesem schmalen Gang stand er als Schlachter mit seinem Bolzenschutzgerät auf einem Podest. Kühe, Schweine oder Schafe wurden mit Hunden und Stöcken in den Edelstahltrichter getrieben. Er berichtete, dass alle Tiere schrien, jedes auf seine Weise, und jedes versuchte zu flüchten. Die Tiere rochen den Tod, hörten den Tod, spürten den Tod. Wenn das Tier an dem Podest angelangt war, krümmte und wandte es sich und stieß laute, klagende Töne aus. Obwohl ein Schuss aus seinem Bolzenschussgerät einen riesigen Bullen auf der Stelle hätte töten können, stand kein Tier so still, dass er auf Anhieb genau zielen konnte. Also fiel der erste Schuss, um das Tier zu betäuben, und der zweite, um es zu töten. Ein Schuss zur Betäubung, ein Schuss zur Tötung, ein Tier nach dem anderen, jeden Tag aufs Neue. Der Ire wurde ziemlich aufgeregt, denn jetzt wollte er von dem Vorfall berichten, den er nur wenige Tage zuvor erlebt und der ihn so aus der Fassung gebracht hatte. Er begann zu fluchen und sagte wiederholt: Es ist die gottverdammte Wahrheit. Er hatte Angst, dass ich ihm nicht glauben würde. An jenem Tag brauchten die Gefängnisse nahe Perth Rindfleisch. Also wurden Kühe geschlachtet. Ein Schuss zur Betäubung, ein Schuss zur Tötung. Er hatte schon eine große Anzahl von Tieren erledigt, als eine Kuh auf eine Weise herankam, wie er es noch nie zuvor erlebt hatte. Diese Kuh war still. Sie schnaufte nicht einmal. Mit gesenktem Kopf näherte sie sich langsam dem Podest, ohne dass auch nur der geringste Druck auf sie ausgeübt werden musste. Am Ziel blieb sie ganz ruhig stehen. Sie tobte nicht, wand sich nicht, brüllte nicht, versuchte auch nicht zu flüchten. Auf einmal hob sie langsam den Kopf und starrte ihren Henker bewegungslos an. Der Ire hatte so etwas noch nie erlebt. Er war vollkommen verwirrt, konnte weder sein Gewehr auf die Kuh richten, noch ihrem Blick ausweichen. Die Kuh schien direkt in sein Innerstes hineinzuschauen. Zeit und Raum waren für ihn verschwunden. Er konnte mir nicht sagen, wie lange die Kuh diesen Blickkontakt aufrecht erhielt, aber dann entdeckte er etwas, das ihn weitaus mehr erschütterte. Im linken Auge der Kuh, oberhalb des unteren Augenlids, begann sich Wasser zu sammeln. Es wurde immer mehr und irgendwann lief das Auge über und das Wasser tröpfelte heraus, rollte langsam über ihre Wange und bildete eine glitzernde Tränenkette. Längst verschlossene Türen begannen sich in seinem Herzen zu öffnen. Ungläubig beobachtete er, dass jetzt auch das rechte Auge der Kuh nass wurde und sich dort so viel Wasser ansammelte, dass bald darauf ein zweiter Tränenstrom floss. Die Kuh weinte. Da brach der Mann zusammen. Er sagte mir, dass er sein Bolzenschussgerät auf den Boden geworfen und den Wachen fluchend zugebrüllt hatte, dass sie mit ihm tun könnten, was sie wollten. Aber diese Kuh wird nicht sterben. Er sagte mir, dass er jetzt Vegetarier sei. Die Geschichte stimmte. Andere Häftlinge der Gefängnisfarm bezeugten sie mir gegenüber. Die Kuh, die weinte, hatte einem der gewalttätigsten Männer gezeigt, was sich kümmern bedeutet. Der Tag, an dem alle meine Wünsche erfüllt wurden. Bei uns Buddhisten dürfen Mönche Geld weder annehmen, noch besitzen oder ausgeben. Wir sind so arm, dass wir die Regierungsstatistiken durcheinander bringen. Wir leben bescheiden von den Spenden, die uns Anhänger zukommen lassen, aber es kann gelegentlich vorkommen, dass uns etwas Besonderes angeboten wird. Nachdem ich einmal einem Thai bei einem persönlichen Problem aus der Patsche geholfen hatte, wollte er mir aus Dankbarkeit etwas geben. Sir, was kann ich Ihnen für Ihren privaten Gebrauch im Wert von etwa 500 Baht schenken? Es ist üblich, bei einem solchen Angebot den Preis zu nennen, um Missverständnissen vorzubeugen. Da mir spontan nichts einfiel und der Mann es eilig hatte, einigten wir uns darauf, dass ich es ihm am nächsten Tag sagen würde. Vor diesem Gespräch war ich ein glücklicher kleiner Mönch gewesen. Jetzt begann ich darüber nachzudenken, was ich mir wünschte. Ich machte mir eine Liste. Sie wurde immer länger. Bald reichten die 500 Baht längst nicht mehr aus. Aber es fiel mir sehr schwer, etwas von der Liste zu streichen. Bedürfnisse waren aus dem Nichts aufgetaucht und hatten sich in absolute Notwendigkeiten verwandelt. Die Liste wurde immer länger. Jetzt hätten sogar 5000 Baht nicht mehr ausgereicht. Erschrocken warf ich meine Wunschliste weg. Am nächsten Tag bat ich meinen Wohltäter, die 500 Baht dem Kloster für Bauvorhaben zu geben oder sie einem anderen wohltätigen Menschen zu geben. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte unbedingt wieder die kostbare Zufriedenheit zurückgewinnen, die ich vor diesem Angebot gehabt hatte. Ich erkannte, dass ich nur dann wunschlos glücklich war, wenn ich weder Geld noch andere Mittel zur Verfügung hatte, um etwas zu erstehen. Wünsche sind endlos. Sogar 1 Milliarde Baht oder 1 Milliarde Dollar reichen nicht aus. Man ist nur dann frei, wenn man nichts mehr braucht. Man hat erst dann genug, wenn man zufrieden ist. Das war Die Kuh, die weinte von Ajat Brahm, gelesen von Claudia Tümpner.
Das war die aktuelle Lieferung des Kulturkuriers. Bergisch-Gladbachs Kultur lebt, auch in Zeiten von Corona. Wenn Sie etwas beisteuern möchten oder einen Wunsch haben, schreiben Sie uns an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.